Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, freue mich hier zu sein.
Ja, dann starten wir doch gleich mal rein. Wir haben ja wieder einiges mitgebracht, Steffen.
Na dann los.
Ich habe was aus dem Geldwäschebereich als erstes. Die FIOHU, die ja für Geldwäsche und Geldwäschemeldung zuständig ist, hat ja für die elektronische Übermittlung der Geldwäsche-Verdachtsthemen die GOAML-Website aufgebaut. Da mussten ja gerade wir ganzen Berufsträger uns zum 01.01.2024 ja anmelden. Jetzt gibt es für das Einloggen ein neues Zwei-Faktor-Authentisierungsverfahren. Da würde ich mal vorschlagen, dass Sie das testen, ob denn das alles funktioniert, damit Sie im Notfall dann da auch vorbereitet sind. Ja, ansonsten, der 30.09. Ende September nähert sich ziemlich schnell. Und wenn Ihre Mandanten im Ausland, also im EU-Ausland, noch irgendwelche Vorsteuerbeträge gezahlt haben und die für das Jahr 2024 geltend machen wollen, dann müssen sie bis zum 30.09. aktiv werden. Dann muss ich ein entsprechendes Vorsteuervergütungsverfahren zentral über das Bundeszentralamt für Steuern stellen, damit ich noch rechtzeitig dann eben meine Ansprüche angemeldet habe. Danach verfallen die leider. Bei Aktuelles ein kleiner Hinweis auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Es ging um die Corona-Neustarthilfen. Die Corona-Neustarthilfen haben die Mandanten ja noch selbst beantragt und waren selbst im Austausch mit der entsprechenden Behörde. Hier ist es häufig so, auch wenn es da zum Teil Portale gab, dass man mit der Behörde per E-Mail sich ausgetauscht hat. Und jetzt ging es in dem Fall darum, ist denn eine Behörden-E-Mail dann auch tatsächlich bei dem Steuerpflichtigen eingegangen und dem zugegangen? Und hier ging es darum, ja, wer hat denn eigentlich die Beweislast, dass entsprechend das Schreiben abgegangen ist, beziehungsweise die E-Mail dann zugegangen ist? Und hier hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf relativ klar gesagt, die Beweislast liegt bei der Behörde. Das ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 31. Juli 2025, Aktenzeichen 16K 4549 aus 24. Ja, und das gibt uns ja die Hoffnung, wenn wir uns dann mal mit der Behörde austauschen, dass dann entsprechend auch so entschieden wird. Als nächstes würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass es gesetzliche Änderungen bei Überweisungen gibt. Grundsätzlich ab dem 9. Oktober erst, aber viele Banken wollen schon zum 5. Oktober umstellen. Das nennt sich dann Verification of Payee. Da geht es darum, wenn ich eine Überweisung tätige, werden jetzt Empfänger als auch die entsprechende Kontonummer abgeglichen bei der Empfängerbank und dann zurückgemeldet, ob denn der Empfängername und dann eben die Empfängerkontonummer denn tatsächlich auch übereinstimmen. Das war bisher nicht so. Es wird also eine Art Ampelsystem geben. Wenn dann also komplett der Name richtig geschrieben ist, dann ist alles gut. Wenn es aber gerade bei dem Namen eine kleine Abweichung gibt, dann wird gesagt, naja, hier ne, könnte noch irgendwie was verändert werden. Und dann gibt es eben den Fall, dass vielleicht an Herrn Pasler überwiesen wird, aber dann die Kontonummer von Herrn Loll hinterlegt ist. Dann wird es praktisch dann auf Rot geschaltet und die Überweisung geht nicht durch. Heißt für diejenigen, die dann zum Beispiel Löhne abrechnen, dass es da vielleicht Rückmeldung geben wird. Da sollte man sich dann entsprechend nochmal mit dem Mandanten abstimmen, wenn es eine Abweichung gibt, ob denn das so passt oder ob das dann doch durchgeleitet werden soll. Ja, als nächstes ein Hinweis auf ein Schreiben des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt vom 16. Juli. Da geht es um den Umfang der Gegenleistung bei Grundstücksveräußerung mit Solar- bzw. Photovoltaikanlagen. Hier ist der Schwerpunkt die Grunderwerbsteuer. Die fällt vor allem an, wenn ich Gebäude oder Gebäudebestandteile übertrage. Also auch ein Gebäudebestandteil wird dann in den Wert mit eingerechnet. Aber nicht, wenn ich Betriebsvorrichtungen übertrage. Darauf fällt keine Grunderwerbsteuer an. Und so muss man sich dann eben schon mal genauer angucken, was ich da auf dem Dach habe. Ist es eine Solaranlage? Da sagen die Kollegen aus Sachsen-Anhalt, das ist ein Gebäudebestandteil, fällt also voll rein in die Grunderwerbsteuer. Bei einer Photovoltaikanlage muss ich dann aber schon deutlich genauer gucken. Wofür ist die denn? Ist die nur für den Eigenbedarf? Ist die teilweise für den Eigenbedarf? Nehme ich die nur für die Stromproduktion, die ich dann extern verkaufe, oder ist das so ein Mischmasch? Und da muss man dann eben am Ende schauen, Betriebsvorrichtung oder Gebäudebestandteil. Da kann ich nur dieses Schreiben des Finanzministeriums Sachsen-Anhalts vom 16.07. empfehlen. Da gibt es dann zum Beispiel auch eine schöne Grafik, wo man mit dem Fingerchen mal abfahren kann, was ich denn habe. Und dann sieht man, wie die entsprechende Konsequenz ist. Ja, Steffen, und dann hast du uns was aus dem Honorarbereich mitgebracht.
Genau, vor einiger Zeit hatten wir ja nochmal daran erinnert, dass Vereinbarungen über das Honorar schriftlich zu treffen sind, um da auch Klarheit zu schaffen. Was wir da nicht besprochen hatten, war inhaltliche Dinge. Und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat mich daran erinnert, dass man vielleicht auch da noch drüber sprechen sollte. Der Bundesgerichtshof hat nämlich gesagt oder sagt das eigentlich in ständiger Rechtsprechung, dass ein Honorar als überhöht vermutet wird, wenn es das Fünffache des gesetzlichen Honorars überschreitet. Das heißt nicht, dass es per se gleich unwirksam ist. Das bedeutet nur, dass dann der Anwalt darlegen und beweisen muss, dass in welchem Umfang das vereinbarte Honorar für das konkrete Mandat angemessen ist. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass der Auftraggeber darlegungs- und beweisbelastet ist, dass es unangemessen hoch ist, das Honorar, wenn es diese Fünffachhürde noch nicht gerissen hat. Das sollte man vielleicht wissen, vielleicht als Berater dann auch mal eine Kontrollrechnung übernehmen, überlegen. Und vor allen Dingen, das ist auf jeden Fall ein Tipp für Anwälte wie für Steuerberater, eben auch das, was man tut im Rahmen dieser Vereinbarung, auch wirklich deutlich und klar zu dokumentieren, damit, wenn dann mal dieser Streit aufkommt und wir haben diese Fünffachhürde überschritten, dass man dann eben für den Nachweis ausreichend Belege hat. Gut, so viel von mir.
Ja, dann nochmal ein kleiner Tipp von mir aus Rheinland-Pfalz. Da hat das Finanzministerium am 15.09. mitgeteilt, dass sämtliche Steuerzahlungen im Bundesland Rheinland-Pfalz als Empfänger das Finanzamt IDA Oberstein angeben müssen. Das ist also das zentrale Empfangsfinanzamt für sämtliche Zahlungen. Ja, und dann zum Abschluss nochmal nach Sachsen-Anhalt. Da hat das Finanzministerium mit Schreiben vom 28. Mai die Folgen der Erstattung von Sonderausgaben in einem späteren Veranlagungszeitraum aufgeführt. Da wird also sehr schön bei Paragraphen 10 ESDG die einzelnen Nummern werden da durchgeprüft und dann geschaut, was ist denn, wenn ich mehr Erstattung als Aufwendung in der jeweiligen Nummer hatte? Wie sind die steuerlich anzusetzen? Was ist mit Erstattungsüberhängen etc. etc.? Also wer sowas, und ich denke, das ist schon sehr praxisrelevant, dann mal bei sich hat, dann ist dieses Schreiben des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt vom 28. Mai sehr zu empfehlen. Ja, und dann kommen wir schon wieder zu den aktuellen Urteilen, lieber Steffen. Und ich hab mal ein paar steuerliche erstmal wieder mitgebracht. Na, zunächst nach Münster. Da gab es ein Ehepaar. Die waren verheiratet, zusammen veranlagt und er hat Grabpflege betrieben und sie hat Grabpflege betrieben. Er hatte sein eigenes Konto, sie hatte dafür ihr eigenes Konto. Sie waren beide entsprechend für die Grabpflege auch angemeldet. Beide haben aber nur geringe Umsätze gemacht und waren damit grundsätzlich Kleinunternehmer und haben dann jeweils für sich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen. Das fand das Finanzamt nicht so lustig und hat gesagt, haha, das ist doch hier künstlich aufgespalten worden. Wir veranlagen euch jetzt für umsatzsteuerliche Zwecke, packen wir euch dann doch zusammen. Ihr seid für mich ein Unternehmer. Es gibt keine Kleinunternehmerregelung für euch beide. Und da ist dann tatsächlich das FG Münster eingeschritten, hat gesagt, nein, es gibt hier keine künstliche planmäßige Aufspaltung, sondern die sind halt beide Grabpfleger, die haben ihre eigenen Verträge, die schreiben ihre eigenen Rechnungen, die haben ihre eigenen Konten, die sind jeder für sich ganz klar eigener Unternehmer und ich kann jetzt hier nicht so einen Familienschuldturm aufmachen und die zusammenschmeißen, sondern die durften hier in dem Fall dann jeweils Kleinunternehmer sein und ja, das wurde dann vom Finanzgericht Münster abgesegnet. Aber man muss natürlich immer aufpassen, gibt es hier vielleicht dann doch mal steuerliche Gründe, aus denen ich versuche, das hier aufzuspalten? Dann wird es wahrscheinlich da nicht durchgehen bei den Gerichten. Aber wenn es eben nachvollziehbare außersteuerliche Gründe für diese gewählte Gestaltung gibt, dann ist alles gut. So das FG Münster mit dem Urteil vom 8. April 2025 zum 8. Zeichen 15K 2500 aus 22 U. Dann kurz nach München zum BFH. Da ging es um eine verbindliche Auskunft. Und hinter der verbindlichen Auskunft standen 8 Personen, die ein Interesse an dieser verbindlichen Auskunft hatten. Jetzt geht es um die Gebühren des Finanzamtes. Und gängige Praxis in der Finanzverwaltung ist es, zu schauen, wer hat denn ein steuerliches Interesse an dieser verbindlichen Auskunft. Und jeder, der dieses Interesse hat, kriegt dann praktisch eine Rechnung. Und dann nicht irgendwie auf den Teilbetrag, sondern es wird immer geguckt, was ist denn der Gegenstandswert, ne? Und dann kriegt jeder auf den vollen Gegenstandswert eine Rechnung präsentiert. Und hier waren wir alle bei der Maximal Gebühr, die weit über 100.000 Euro liegt, und das wurde dann eben 8-mal in Rechnung gestellt. Auch das hat sich der BFH dann nochmal angeguckt und ist der Meinung, dass das so nicht funktioniert. Also auch wenn ich jetzt eigene verbindliche Auskunft den einzelnen Personen schicke, hat das Finanzamt doch nur einmal über den Sachverhalt zu entscheiden. Und da kann es dann eben nicht angehen, dass ich dann eben x-fach Rechnungen dafür ausstelle und eben entsprechende Gebühren dann abrechne. Hier wurde also gesagt, einmal ist eigentlich nur die verbindliche Auskunft erteilt worden, von daher kann nur eine Gebühr festgesetzt werden, die dann eben alle zu bezahlen haben. Das ist das Urteil des BFH vom 3. Juli 2025. Das Aktenzeichen ist Römisch 4, R6 aus 23. Ja, und mein letztes Urteil für diese Woche wieder aus Münster. Da ging es um einen Trickbetrug. Das haben wir ja leider häufiger. Und hier ist eine ältere Dame, 77 Jahre alt, angerufen worden, vermeintlich von einem Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt hat eine Horrorstory erzählt. Ein naher Angehöriger dieser Dame hätte jemanden überfahren und dieser Mensch sei dann zu Tode gekommen. Jetzt sei der nahe Angehörige im Gefängnis und man könnte diesen Menschen dann nur aus dem Gefängnis rauskriegen, wenn man sofort eine Kaution von 50.000 Euro bezahlt. Die arme Dame war also, wie es dann eben so häufig ist, dann eben sehr erschrocken und hat sich dann auch gleich darum gekümmert, die 50.000 Euro zu besorgen und hat die einem Boten übergeben und damit war das Geld weg. Also sie später festgestellt hat, dass das alles eben ein Betrug war, hat sie angezeigt, ging unbekannt, aber auch es wurde niemals jemand hierfür gefunden, wer dafür verantwortlich war. Jetzt hat sie versucht, wenigstens diese 50.000 Euro als außergewöhnliche Belastung steuerlich abzusetzen. Und hier hat das FG Münster gesagt, tut mir leid, das können wir dir nicht gewähren. Zum einen ist es ein allgemeines Lebensrisiko, dann auch mal so einen Anruf zu bekommen. Man muss dann aber schon irgendwie so ein bisschen gewappnet sein. Und das FG Münster hat dann der Dame vorgeworfen, man hätte sich dann doch mal erkundigen dürfen müssen. Zum Beispiel eben bei diesem nahen Angehörigen vielleicht mal anrufen, bei der Polizei anrufen, irgendwo anders nochmal einen Rat herbekommen, ob denn es wirklich richtig ist, da 50.000 Euro einfach in der Tüte jemanden zu übergeben, den man nicht kennt, in der Hoffnung, dass dann die Kaution bezahlt wird. Also von daher, bei solchen sogenannten Schockanrufen gibt es keine außergewöhnlichen Belastungen nach dem FG Münster. Das FG Münster hat aber auch gesehen, dass das hier sehr praxisrelevant ist, dass es sehr häufig vorkommt und hat das Ganze dem BFH vorgelegt. Die Revision ist, oder erstmal die Revision ist zugelassen worden, also vorgelegt weiß ich noch nicht, aber Revision ist zugelassen worden, weil die eben glauben, dass das hier eben ein sehr wichtiger Sachverhalt ist, der geklärt werden muss. Das ist das Urteil des FG Münster vom 2. September 2025 zum Aktenzeichen 1K 360 aus 25E. So, und dann hast du noch was Spannendes aus der Urlaubsabteilung, Steffen.
Genau, heute mal kein Arbeitsrecht, sondern ein Urteil aus der bunten Welt der Pauschalurlaube. Was war passiert? Ein Kunde hatte eine Reise gebucht, eine Flugreise und dazu ein Rail-and-Fly-Ticket, also ein zum Pauschalpreis kann man da mit dem Zug zum Flughafen fahren. Er hatte eingeplant, 2,5 Stunden vor Abflug anzukommen. Ja, hatte aber nicht mit der Deutschen Bahn gerechnet, kam zu spät, der Flug war weg und jetzt wollte er vom Reiseveranstalter das Geld erstattet haben. Der Reiseveranstalter hatte vorher schon Zweifel angemeldet, ob 2,5 Stunden tatsächlich ausreichend sind und gemeint, es wären doch wenigstens 3,5 Stunden einzuplanen. Ja, das sah das Landgericht Koblenz jetzt auch so und hat dem Kunden ins Gebetsbuch geschrieben, dass man doch damit rechnen muss, dass die Deutsche Bahn unzuverlässig ist. Und da würden eben 2,5 Stunden Pufferzeit für das Abfliegen nicht reichen. Macht einen sehr betroffen, dieses Urteil, weil ja eben die allseits bekannte Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn sich jetzt sogar in der Rechtsprechung wiederfindet. Wir wissen ja alle, Evelyn Paller hat übernommen. Wir hoffen, dass die Züge wieder pünktlicher werden und dann vielleicht auch die Rechtsprechung wieder geändert wird. Das war jedenfalls das Urteil des Landgerichts Koblenz vom 3.7.2025 zum Aktenzeichen 16.43 aus 24.
Ja,
Genau.
sehr spannend und leider sehr praxisrelevant, Steffen.
Genau.
Vielen Dank dafür. Ja, damit sind wir für die Woche auch schon durch.
Genau.
Schön, dass du dabei warst. Herzlichen Dank und dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.